Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 75. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Anfang Juli 2012 erschien in der Schriftenreihe Impulse zur Wachstumswende des Wuppertal-Instituts eine Arbeit über Commons, also Gemeinschaftsgüter. Und da ich einen der Autoren kenne, nämlich Benjamin Best, war es mir kurzfristig möglich, einen Termin mit ihm und der Projektleiterin Uta von Winterfeld zu organisieren. Der Text, den man als PDF-Datei von etwas mehr als 50 Seiten kostenlos herunterladen kann, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Transformationsdebatte. Und ich hoffe, dass unser Gespräch, das ihr in den nächsten 26 Minuten hören könnt, dazu beiträgt, dass die dort niedergeschriebenen Gedanken sich weit verbreiten.
Ich bin Uta von Winterfeld, bin Projektleiterin am Wuppertal-Institut und bin Politikwissenschaftlerin. Und ich bin richtig gerne Wissenschaftlerin. Das hängt damit zusammen, dass ich neugierig bin und dass ich gerne was herausfinden möchte. Der Alltag am Wuppertal-Institut ist aber ganz stark geprägt von Projektarbeiten und manchmal kommt man vor lauter Projektpraxis gar nicht dazu, dann wirklich noch was rauszufinden. Gleichzeitig bin ich auch noch Privatdozentin an der Freien Universität Berlin am Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften.
Ich bin Benjamin Best, wissenschaftlicher Assistent am Wuppertal-Institut und arbeite in der Forschungsgruppe zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen. Und bin vom Fach her Soziologe und arbeite immer gern in multidisziplinären Teams mit Politikwissenschaftlern, Ingenieuren, Geografen und gerade bei übergreifenden Themen, wie zum Beispiel Sachen, die Gemeingüter betreffen, können ganz unterschiedliche Disziplinen das beitragen. Und das Papier, um das es heute geht, Commons, ist genau so eins, wo ich mir Beiträge ganz unterschiedlicher Disziplinen wünsche. Und hatten wir in dem Fall auch. Ich bin an zahlreichen Themen dran und am allermeisten ist für mich interessant diese Frage Partizipation, Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern an Umbauprojekten, an Nachhaltigkeitsprojekten. Und in dem Fall jetzt habe ich mich mit Lebensmittelproduktion vor allen Dingen beschäftigt, aber auch Energiefragen.
Mhm. Gut, du hast ja schon das Stichwort geliefert. Der Titel genau der Arbeit, die so den Anlass gegeben hat, dass ich hierher kommen wollte. Welche Rolle können Commons in Transformationsprozessen zu Nachhaltigkeit spielen? Das ist eine Veröffentlichung des Wuppertal-Instituts, die jetzt im Juli 2012 gerade erschienen ist. Und als erstes würde ich Sie ganz gerne bitten, uns mal den Begriff Commons etwas näher zu bringen.
Das ist ein vielfältiger und schimmernder und gleichzeitig auch ein Überbegriff für Verschiedenes. Auf jeden Fall bezeichnet Commons Gemeingüter, also Güter, die sich in gemeinschaftlichem Besitz befinden, im Unterschied auch zu individuellen, zu privaten Gütern. Also erinnern an was Gemeinschaftliches. Und die sind so spannend, weil sie auf der einen Seite darauf verweisen, dass sich was ändern muss. Also im Kontext der Globalisierung ist es ja so, dass die privaten Güter immer mehr und mehr und mehr werden. Und im Übergang zu Nachhaltigkeit wird eben gerade die Ebene der Gemeingüter wichtig. Darauf weisen die hin und die weisen aber auch darauf hin, dass so wie wir jetzt leben oder auch so wie die Gesellschaft jetzt verfasst ist, das was faul ist im Staateigentum und dass man das mit den Commons so auch kritisch beim Schopf verpacken kann.
Mhm. Was ist faul?
Die Eigentumsverfassung. Also ich hatte ja mal gesagt, ich bin gerne Wissenschaftlerin, weil ich neugierig bin. Und ich freue mich immer, wenn mir spannende Sachen begegnen. Und die sind mir zum Beispiel begegnet, als ich geforscht habe darüber, wie denn Naturbeherrschung eigentlich in die Welt gekommen ist.
Mhm.
Und da ging es unter anderem auch um Hexenverfolgung, also um die Vernichtung einer bestimmten Art von Wissen zum Beispiel. Und da war ja die Hochzeit im 17. Jahrhundert. Und als die Hexenverfolgungen abgeebbt sind, war das in England so, dass die Delikte dann nicht mehr das Ketzertum waren, sondern das, was dann hauptsächlich geahndet und bestraft worden ist, waren Eigentumsdelikte. Und das finde ich total spannend. Also es ist einfach so ein Hinweis darauf, wie wichtig dann diese Geschichte mit diesem Eigentum geworden ist. Mhm. Und die Geschichte des Eigentums wird aber in der Moderne falsch erzählt. Davon handelt das Papier so
ja,
auch.
Ja.
Ich glaube, ein zentraler Punkt, wenn man sich über Commons unterhält, ist so diese unterschiedlichen Elemente, aus denen sich Commons zusammensetzen. Also das ist einmal diese rein natürliche Ressource, das kann der Wald sein, ein Fluss, die Erdatmosphäre, aber auch eine Brachfläche in der Stadt. Dann ist es diese regulative Frage, das ist gerade die Eigentumsfrage, das ist ein Knackpunkt, wo sich Commons von einem Privateigentum ganz massiv unterscheiden. Und es ist die soziale Frage, das bezieht sich auf die Lebensstile und auf die Verfassung der Menschen, die sich da mit der Ressource auseinandersetzen. Und das geht eng miteinander her, das entwickelt sich zusammen, diese drei Elemente. Und zentral ist bei den Commons eine Abkehr von Profitmaximierung und eine Fürsorge, eine Teilhabe, auch eine politische Teilhabe, ohne jedoch die Macht zu übernehmen und ohne eine private Verfügung zu beanspruchen.
Mhm. Ja, dann kann eben die Geschichte auch ganz unterschiedlich erzählt werden. Also es gibt ja eine berühmte Erzählung, The Tragedy of the Commons, die Tragödie der Gemeingüter von Harvey erzählt. Und der sagt eben, wenn alles allen gehört, dann wird die Geschichte schrecklich. Dann wird das übernutzt und das ist in überhaupt gar keiner guten Verfassung mehr. So hat er das erzählt. Man kann die Geschichte aber auch anders erzählen. Die Übernutzung kommt dadurch, dass in England eine andere Eigentumsverfassung wirkmächtig geworden sind und die alten Allmenden, die alten Gemeingüter, die alle gemeinschaftlich nutzen konnten, eingefriedet, eingezäunt und eben auch immer weniger geworden sind.
Und das, was übrig blieb, wurde dadurch dann übernutzt.
Ja, so kann man es auch erzählen.
So kann man es auch erzählen.
Aber das mit dem Eigentum ist natürlich wirklich schwierig. Also es gibt ja diesen großen Film Opus 1900. Das ist ein Film in zwei Teilen, ein italienischer Film. Mhm. Und der zweite Teil endet dann 1945 mit einer Szene. Also da ist dann auch Kommunismus und Eigentum und dann geht es um einen Huhn und dann sagen die Leute, ich glaube, das war ein Huhn, vielleicht auch eine Gans, aber ich glaube ein Huhn. Nee, das ist jetzt nicht ein Huhn, alles gehört jetzt allen. Und die Frau dann ganz empört, wieso gehört jetzt ausgerechnet mein Huhn allen? Und ich finde, das macht ganz gut deutlich, dass das eben mit dem Eigentum und dem Gemeinschaftlichen und dem Teilen auch nicht so ganz einfach ist.
Genau. Aber jetzt gerade zu dem Stichwort Kommunismus fällt mir noch ein, so vor rund 20 Jahren, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, da konnte man ja immer lesen, dass gewissermaßen der Kapitalismus, wie Geschichte gezeigt hat, die bessere Form ist, hat gewonnen sozusagen. Und mittlerweile bekommen wir mit, ist vielleicht ein bisschen zu sehr so zu kurz gedacht. Nur wenn man dieses Thema dann aufgreift oder das Privateigentum thematisieren will, dann kriegt man sofort irgendwie Kommunismus, Sozialismus oder sowas um die Ohren geschlagen. Und ich dachte, vielleicht sind diese Commons so eine Art dritter Weg, eine neue Möglichkeit, über dieses Thema nochmal neu zu reden.
So sind die auch ja konzipiert und beabsichtigt. Also in diesem Streit, ob jetzt der Markt die Geschichte besser lösen könnte, oder ob der Staat die Geschichte besser lösen könnte, sind schon die Commons ein Zugang, der nach Wegen jenseits von Markt als Problemlöser oder Staat als Problemlöser sucht. Mhm. Und dann wird schnell deutlich, der Staat ist als Gebilde zu groß und auch zu abstrakt. Und es geht um kleinere Einheiten, in denen um Commons sich gesorgt werden kann. Die brauchen einen Ort, die brauchen was Konkretes, was Bestimmtes. Obwohl es gibt natürlich auch Commons jetzt wie Klima, das ist dann schwierig mit dem Ort, weil das wieder globale Commons sind.
Ja.
Da ist es nochmal wieder ein bisschen anders gelagert. Das ist sicherlich richtig, dass es diese Suche gibt. Trotzdem ist, also jetzt hat der Kapitalismus gesiegt und es gibt diese Allergie gegen Sozialismus und Kommunismus. Das ist ja so ein bisschen wie so eine mechanische Reaktion, die möglicherweise auch ein bisschen langweilig ist. Also da ließe sich schon fragen, ob es nicht ganz gut wäre, mal so ein bisschen hinzugucken. Und es gibt zum Beispiel den Dichter Volker Braun, der ein wunderschönes Gedicht über das Verschwinden des Volkseigentums geschrieben hat, wo durchaus DDR-kritisch, also wir wussten das gar nicht zu schätzen, was das eigentlich war, aber genauso kritisch, was eigentlich passiert ist, als das in andere Verhältnisse übergegangen ist und was das für die Menschen bedeutet hat. Ne? Mhm. Und das ist dann vor lauter mechanischem und rotem Tuch vielleicht gar nicht mehr möglich, auf solche Töne zu hören. Es wäre aber gut, das hören zu können.
Ja, oder wir haben diesen Abstand auch gebraucht und den haben wir jetzt und jetzt können wir nochmal neu anfangen. Ja,
wäre eigentlich ganz schön.
Ja, genau. Also ich glaube, mir ist der Begriff Commons so zum ersten Mal im Kontext der Transition Town Bewegung über den Weg gelaufen. Da geht es ja auch um neue Formen der gesellschaftlichen Transformation und dieses Wort Transformation habe ich auch in Ihrem Text mehrmals gelesen. Neuer Referenzrahmen, ach so, diese Geschichte.
Vielleicht Raum bereitstellen, wo so anderes ausprobiert werden kann. Das könnte sein.
Ja, und dass es eben kein festes Konzept und ein Fahrplan ist, sondern dass es eher so einen experimentellen Charakter hat.
Also das war ja gerade eben schon kurz Thema. Konkurrenz, der Konkurrenzwettlauf zwischen Kommunismus und Kapitalismus hat mit den Commons überhaupt nichts gemein. Ja. Gerade diese Verbrüderung dieser beiden Systeme in der Fortschrittsgläubigkeit und dem Wachstumsdrang, der sich ja auch an der Maßzahl Bruttoinlandsprodukt ausdrückt, woran die beiden sich messen konnten, das hat mit Commons gar nichts zu tun. Es ist ein Suchraum für einen möglichen neuen Referenznamen, für neue mögliche Handlungen zwischen den Leuten. Also es stellt eine Verbindung, Commons stellen eine Verbindung her zwischen zwei plus Leuten, sich gemeinsam um etwas zu kümmern. Mhm. Und das hat mit Lokalität, Spezifität und neuen Handlungsoptionen zu tun, die einem vorher verwehrt waren.
Ja.
Also die Verfassung der Gegenwart verhindert gerade, dass wir uns als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft fühlen können, in denen zum Beispiel einige Leute Akkord arbeiten müssen, andere Leute arbeitslos sind oder ganz rausfallen aus dem System.
Ja.
Und Commons ist sowas wie ein Integrationsmechanismus. Mhm. So Fähigkeiten, die in der Gegenwartsgesellschaft gar nicht abgerufen werden, zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten in Städten, die noch in der Generation davor Landwirte waren, können in Commons einen Ort finden, wo sie sich entfalten können und gebraucht werden.
Ja, das ist ja so, dass gleichzeitig Commons ganz, ganz oft passieren. Also ob das die Wuppertaler Stadtgärten sind, ob das neue Experimente sind, dass auf einmal irgendwelche Beete irgendwo zu sehen sind, ob das Bienen auf Hausdächern sind, ob das eine neue Energiegenossenschaft ist, ob das. Also da passiert ganz viel, da wird viel experimentiert und sie sind viel unterwegs.
Ja.
Das ist ein Blick, den gerade der Ben auch stark hatte mit den Praxisbeispielen, die im Paper sind.
Ja.
Ich habe dann gedacht, der Ben macht jetzt die Praxisbeispiele und wir machen die Theorie. Das war ganz falsch, weil der auch immer eine theoretische Herangehensweise hat. Da kann er ja noch was zu sagen. Und ich finde aber neben diesen ganzen Phänomenen und den Experimenten auch diese Geschichte, dass unsere Eigentumsverfassung falsch ist, die finde ich wichtig.
Ja.
Und die, deshalb machen wir im Papier so einen kleinen ideengeschichtlichen Ausflug auch. Also Ideen haben ja auch eine Geschichte. Mhm. Also nicht nur Herrscherhäuser und Ereignisse und Kriege so, sondern eben auch Ideen. Die sind in die Welt gekommen und waren auch nicht immer da. Und bei dem Eigentum ist zentral für uns der John Locke, weil der im Grunde der geistige Vater liberaler Demokratie ist. Und der hat auch bestimmte Eigentumsvorstellungen. Und was er macht, ist so eine Art frühe Arbeitswerttheorie. Klingt jetzt wissenschaftlich, macht aber, finde ich, gar nichts. Einfach der Ansatz, dass Eigentum entsteht dadurch, dass ich mir Natur durch meine Arbeit aneigne. Also ein einfaches Bild, es gibt einen Birnbaum und die Birnen gehören derjenigen Person, die die pflückt. Mhm. Und der Staat ist bei Locke dafür da, dieses Eigentum zu schützen. Mhm. Also haben wir auch wieder diese Figur in England, ne, warum das so wichtig wurde mit dem Eigentum. Und da ist aber überhaupt nichts drin, wer den Baum pflegt. Also jemand, der Sorge trägt, der was pflegt, der eine Quelle in einem guten Zustand erhält, all diese Arbeiten sind nicht drin. Mhm. Und durch die entsteht auch kein Eigentum. Mhm. Und dann wird eigentlich ganz schnell deutlich, warum diese Geschichte in der Perspektive der Nachhaltigkeit als Eigentumsverfassung nicht so richtig hinhauen kann. Mhm. Das dann einfach theoretisch beim Schopfe zu fassen, weil ja gerade im Moment auch so viel die Rede davon ist, dass wir einen neuen Gesellschaftsvertrag brauchen.
Ja.
Und John Locke ist ja Vertragstheoretiker, also sich die alten Entwürfe für Gesellschaftsverträge anzugucken. Mhm. Und wie wird die Geschichte mit dem Eigentum erzählt? Ne, das ist schon einfach auch erhellend. Und dann ist auch unsere Aufgabe, diese Geschichte anders zu erzählen.
Ja.
Das könnte aber nicht so ganz unwidersprochen dann.
Höchstwahrscheinlich, denn sie werden ja irgendwem auf die Füße treten dadurch.
Könnte sein. Also es
könnte
gibt
sein.
Doch da auch massivste Eigentums- und vor allen Dingen Eigentumsvermehrungsinteressen.
Ja, genau.
Das ist dann nicht so schlimm, wenn beispielsweise eine Stadt sowieso gerade eine Brache hat, mit der sie nichts anfangen kann. Und dann ist es wunderschön, wenn da Leute ein bisschen rumgärtnern.
Ja.
Aber wehe, es kommt ein Investor und bietet viel Geld dafür.
Ja, 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 eben, genau. Es gibt ja auch in vielen Verfassungen den Grundsatz, dass Eigentum verpflichtet und dass man das zum Wohl der Allgemeinheit verwenden soll. Und also insofern ist ja dieser Gedanke eigentlich schon mit zumindest auf dem Papier da. In der Praxis sieht es vielleicht ein bisschen anders aus.
Ja, aber wenn also dass diese Geschichte Eigentum verpflichtet, setzt ja eigentlich zu spät an. Ich muss ja erstmal fragen, wie komme ich zu dem Eigentum?
Ja.
Also wenn ich jetzt durch Landgrabbing jede Menge Leuten im Süden die Existenzgrundlage entzogen und das Land aufgekauft habe,
ja,
dann haben die keine Existenzgrundlage mehr, auch wenn in der Verfassung steht, Eigentum verpflichtet.
Ah, okay.
Und dann finde ich, kann man gut sehen, das setzt zu spät an.
Ja, ja. Das heißt also, man müsste neu definieren, wie soll Eigentum entstehen?
Ja, und wo wird es auch begrenzt, das private Eigentum?
Genau. Wie lösen Sie denn aus Sicht der Commons Ihr Hühnerproblem?
Mein Huhn gehört jetzt allen.
Ja.
Also da haben die Filmemacher sich irgendwie, glaube ich, damals noch nicht beschäftigt.
Nee, das wollten sie ihnen übrig lassen.
Aber ich glaube auch nicht, dass die Commons als kleiner Enteignungstrupp durch die Kleingärten ziehen und die Hühner rauben mit dem Argument, dass die jetzt allen.
Also Commons ist ein Ansatz, der sich Gelegenheiten sucht, glaube ich. Und das betrifft jetzt nicht nur diese, was man immer so leicht als etwas hanebüchenden Ansatz mit den eigenen Gemüsegärten in der Stadt und so diskreditieren könnte, sondern das betrifft auch ganz handfeste Bereiche der Versorgung von Menschen, zum Beispiel die Durchleitung von Strom in der Stadt. Da gibt es die sogenannten Konzessionsverträge in allen Städten in Deutschland, die jetzt gerade in einer ganzen Welle neu vergeben werden. Und diese befinden sich oftmals, wie zum Beispiel in Berlin, in der Hand einer AG, die auch noch nicht in Deutschland sitzt, sondern im Ausland. Und die Bürgerinnen und Bürger haben von der Netzdurchleitung und den Entgelten, die damit verbunden sind, nichts. Mhm. Und aktuell gibt es nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen, vielen anderen Städten Ambitionen, Netze zurückzukaufen und den Bürgerhand zu geben.
Ja.
Da geht es um richtig große Summen. Es werden ziemlich erfolgreiche Geschäftsmodelle, die gemeinschaftsbasiert sind, darauf angewandt und versucht, diese Besitzstruktur zu ändern. Diese Besitzstruktur zu ändern durch ganz alte Modelle, Genossenschaften
nämlich. Ja.
Und Genossenschaften sind eine uralte Rechtsform, die eigentlich aus den Zeiten der Krise in dem frühen 20. Jahrhundert entstanden ist und jetzt eine Renaissance erlebt. Mhm. Seltsamerweise wieder in der Wirtschaftskrise.
Also es ist, aber es gibt auch keinen Automatismus, dass die Geschichte gut ausgeht.
Mhm.
Also sie ist ambivalent und sie ist widersprüchlich.
Ja.
Und dann kann es passieren, dass eine bayerische Kommune entsteht und dass die sich zusammentun um regenerative Energien auf Holzbasis. Und dann kriegt aber ein Energiekonzern mit, dass da was ganz Attraktives sich zusammenbraut und hat sofort Lust, die Flächen zu kaufen.
Mhm.
Und dann gibt es auch eine Auseinandersetzung darüber, und ob das jetzt hinhaut oder nicht. Das heißt, wenn das so aus dem harmlosen Pilotprojektstadium raus ist und größere Dimensionen annimmt, kann das ganz schnell konfliktär und kann auch ganz schnell in was ganz anderes übergehen. Mhm. Also es ist von diesen Experimenten her jetzt überhaupt nicht gesagt, dass das bei einer idyllischen Geschichte bleibt. Und dann ist weiter wichtig, kritisch hinzugucken.
Ja.
Ist zum Beispiel Größe ein Kriterium, wo das kippen kann?
Ja.
Oder nur manchmal?
Ja.
Und wenn, warum?
Ja.
Und solche Geschichten.
Ja.
Oder es kann auch passieren, dass das Commons-Argument umgekehrt genutzt wird und sogar repressiv genutzt wird. Also dass eine Kommune sagt, wir haben überhaupt kein Geld mehr für die und die Aufgaben. Liebe Bürgerinnen und Bürger, jetzt nehmt das doch mal in eurer Hand. Am besten finanziert ihr es auch noch mit.
Ja.
Und setzt eure Zeit ein, um das zu erhalten. Das heißt, wenn das gefordert wird, politisch oder gar verordnet, aufgeherrscht, kann das auch eine ganz hässliche Geschichte geben, die möglicherweise trotzdem Commons heißt.
Also offenbar müssen ja so mehrere Sachen dann parallel laufen, nämlich einmal diese konkreten Aktionen, aber möglicherweise müssen auch Gesetze geändert werden, die halt ja im Sinne des bisherigen Glaubenssätze oder des bisherigen Weltbildes geschaffen worden sind, die aber kontraproduktiv sind, ne? Und da kommen natürlich dann Lobbys, Machtverhältnisse und so weiter auch ins Spiel. Also von daher ist die Durchsetzung der Commons auch kein Automatismus, ne?
Ja, da sind ja auch spannende Geschichten am Werke. Also die eine Herkunft von Privare, also Privateigentum ist Rauben, ja Rauben.
Genau.
Ja. Und dann kann man schon mal fragen, wie legitim ist eigentlich die Entstehung von Eigentum, wenn sie doch auf Raub, also wenn ich jemandem anderen...
Genau,
also der Gemeinschaft. Da bin ich in der... auf der Ebene der Gesetze und dann bin ich es auch. Also es gibt ja vieles, ob das jetzt in Chile passiert und ganz viele Obdachlose da sind und die eine Landbesetzung machen und dann einen Kindergarten aufbauen, eine Berufsschule aufbauen, sonst was aufbauen. Mhm. Ob das eine Lebensgemeinschaft in Pomritz ist, die wollen zusammen auch Landwirtschaft machen und starken Selbstversorgungsbereich aufbauen und die kriegen die Verträge nicht. Und es ist alles immer noch nicht in legalen, trockenen Tüchern.
Ja.
Und dann merken sie, oh weia, jetzt ist Mai und wenn wir mit dem Land noch was machen wollen, dann müssen wir jetzt aussäen.
Ja.
Sonst geht gar nichts mehr dieses Jahr.
Genau.
Und dann gehen sie halt dahin und säen aus, ne?
Ja.
Auch wenn die Geschichte noch nicht fertig ist.
Ja.
Und dann kam das ein bisschen später, dass das dann legalisiert worden ist.
Mhm. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal so auf die Arbeitsweise kommen oder interessiert mich. Also ich habe ja schon vor ein paar Monaten in dem Gespräch mit dem Herrn Schneidewind gelernt, dass Sie weitgehend frei sind in Ihrer Themenwahl. Wie ist denn jetzt so die Vorgeschichte von diesem Papier gewesen? Wie ist das Ganze entstanden? Wie ist die Gruppe zusammengekommen? Wie lange hat das Ganze gedauert?
Das war mal gar nicht so ganz einfach. Weil das ist nicht ein Projekt, das wir über den Markt akquiriert haben. Also wir sind ja auch in Eigentumsverhältnissen, was die Wissenschaft betrifft.
Ja.
Und sind gehalten, dass wir unsere Stellen refinanzieren und Projekte akquirieren. Und diese Projekte sind aber auch, denen wohnt selber eine bestimmte Verwertungslogik inne. Und es gibt jetzt nicht unbedingt zuhauf Ausschreibungen zu Commons. Und schon gar nicht gibt es Ausschreibungen, wo man wirklich so Suchprozesse auch intellektuell, gedanklich, aber auch anhand von Praxisbeispielen machen kann.
Mhm.
Und daher haben wir die Vereinigung der Freunde des Wuppertal-Instituts. Die heißt wirklich so, die Vereinigung, nicht Freundinnen etwa, die gibt es da gar nicht.
Mhm.
Das ist aber wahr.
Mhm.
Also da ist der Präsident und der ehemalige Präsident und ich glaube der allererste Präsident, also die ganzen alten Herren sind da drin.
Mhm.
Und dann gab es den Versuch von mir, denen so ein bisschen Geld für die Commons aus dem Kreuz zu leiern.
Mhm.
Das ist nach einer Weile dann auch so geworden. Das hat bestimmt, also ich glaube, einen Vorlauf von 2 Jahren gehabt und das eigentliche Commons-Projekt war dann ungefähr ein halbes Jahr. Und dann gab es auch einen Vorlauf, dass 3 von uns auf der Sommerakademie von ATTAC in Freiburg eine Lehreinheit zu Commons, ein Seminar zu Commons gemacht haben. Und die Christine Katz, die dieses Kapitel zu Wald geschrieben hat, die haben wir schon aus anderen Vernetzungskontexten gekannt.
Mhm.
Und Ben kam irgendwie so wundersamerweise hinzu. Also da war so ein junger, frecher, pfiffiger, aufgeschlossener Wissenschaftler plötzlich da, auch noch in meiner Abteilung. Mhm. Also so jedenfalls die Geschichte von mir aus gesehen. Du erzählst die dann bestimmt auch anders.
Das Commons-Projekt war für mich eine willkommene Gelegenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich das als eine große Leerstelle gesehen habe.
Ja.
Ein der Diskussion. Also es gibt eine ziemlich umfangreiche wissenschaftliche Diskussion gerade zur großen Transformation, ein Begriff, der von Karl Polanyi herrührt und jetzt neu benutzt wird, um die Nachhaltigkeitsdebatte in Fahrt zu bringen, nachdem sie, glaube ich, einen transformativen Turn gebraucht hat. Also die Nachhaltigkeitsdebatte steckte fest in einem Gerede und brauchte konkrete Umsetzung, brauchte Optionen, wie kommen wir ins Handeln. Das ist eigentlich eine ziemlich alte Frage der Nachhaltigkeitsdebatte, nämlich vom Wissen zum Handeln.
Ja.
Und Commons sind eine derart eklatante Lücke gewesen in dieser Transformationsforschung, wie sie sich nennt, dass es für mich gar keine Frage war, dass ich daran teilnehmen muss.
Mhm. Mhm. Schön. Jetzt ist ja diese Impulse-Ausgabe veröffentlicht. Ist damit dieses Thema für Sie abgeschlossen oder gibt es jetzt noch irgendwelche Folgeaktivitäten, um jetzt, ich meine, theoretisch kann sich das jeder jetzt runterladen und lesen. Machen Sie noch Werbung für das Thema? Halten Sie Vorträge oder gibt es irgendwelche Folgeveranstaltungen jetzt?
Nein. Also das Paper gehört ja zu den Impulsen des Wuppertal-Institutes zur Postwachstumsdebatte. Und diese ganze Postwachstums, also was passiert eigentlich nach dem Wirtschaftswachstum, welche Alternativen gibt es und warum ist das wichtig, in denen gehören die Commons ja auch mit rein. Mhm. Diesen Kontext gibt es weiter und in dem wird auch weiterhin was passieren.
Ja.
Unmittelbar an dem Projekt weiterarbeiten können wir nicht, das ist ja beendet. Also wir haben das Geld gekriegt, dann haben wir das verbraucht und jetzt gibt es das Papier.
Ja.
Und am Ende sagen wir aber so ein bisschen, wie wir weitermachen möchten, also nehmen einen Auszug aus diesem Gedicht von Volker Braun. Und im Moment ist ja aller Orten von Krise die Rede und besonders auch Krise Europas und Krise des Euros. Und Commons ist eine Möglichkeit, zum einen Lösungswege aufzuzeigen, aber auch die Geschichte Europas ganz anders zu erzählen. Also nicht top-down mit Krisenmanagement nur so durcheinander gerüttelt, sondern bottom-up und welche europäischen Initiativen im Commons-Bereich gibt es eigentlich, wo, in welchen Ländern und wo übergreifend. Ob wir das finanziert kriegen, wird sich zeigen. Also das ist im Moment nichts Konkretes in Sicht, aber bei diesen anderen Geschichten, die da erzählt werden können, da wären wir gerne dabei, haben wir auch gesagt.
Ja, gut. Ja, dann lassen wir es doch dabei. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Zigarrenkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.com.